Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 107, Ma'un.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ara'aita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur mit kleinen Erläuterungen versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Hast du ihn gesehen, der die Religion Gottes einschließlich des jüngsten Gerichtes als Lüge bezeichnet? Es ist der, der in aller Roheit und Ungerechtigkeit die Weise von sich stößt und nichts für die Sättigung der Bedürftigen tut. Daher, weh denen, die zwar das Gebet verrichten, doch das, was sie im Gebet sprechen, nicht praktizieren. Die in ihrer Scheinheiligkeit nur gesehen sein wollen, wenn sie beten, und davon absehen, die Bedürfnisse der Bedürftigen zu stillen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 4. Juli 2021, gleich dem 13. Thiel 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt wie an jedem Sonntag unsere Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Zarif über Flugzeugtragödie. US-Gewalt richtet sich immer wieder gegen Iraner. Russland hebt Bedeutung der Fortsetzung der Atomgespräche in Wien hervor. Und Moskau kritisiert den Westen, IS erwirbt Gebiete in Afghanistan. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Zarif über Flugzeugtragödie. US-Gewalt richtet sich immer wieder gegen Iraner. Außenminister Mohammad Javad Zarif erinnerte an den Abschuss eines iranischen Passagierflugzeugs durch die USA zum Jahrestag der Tragödie und sagte, Washingtons Gewalt ziele bis heute auf die iranische Nation. Heute vor 33 Jahren haben die USA Iran Air 655 abgeschossen, twitterte er am Samstag. Am 3. Juli 1988 feuerte das Kriegsschiff USS Winston's zwei Raketen auf einen Airbus A300B2 der Iran Air ab, der mit 274 Passagieren und 16 Besatzungsmitgliedern über die Straße von Hormuz von der Hafenstadt Bandar Abbas nach Dubai flog. Nach dem Angriff zerfiel das Flugzeug und stürzte in die Gewässer des Persischen Golfes, wobei alle 290 Passagiere an Bord starben, darunter 66 Kinder. Amerikanische Verantwortungsträger behaupteten, ihr Kriegsschiff habe das zivile Flugzeug mit einem Kampfflugzeug verwechselt. Als junger Diplomat habe ich miterlebt, wie sich die USA weigerten, sich für die menschliche Tragödie zu entschuldigen, sagte Zarif. Die US-Gewalt gegen Iraner begann lange zuvor und dauert heute mit dem Wirtschaftsterrorismus gegen unser Volk an, so der Spitzendiplomat abschließend. Mit Wirtschaftsterrorismus bezog sich der Außenminister auf die Sanktionen der USA, die die Islamische Republik an jeglichen Handelsaktivitäten mit der Außenwelt hindern sollen. Die Sanktionen haben das Land sogar von dem Kauf von lebenswichtigen Gütern, darunter Lebensmittel und Medikamenten, abgehalten. Die globale Coronavirus-Pandemie hat Washington auch nicht dazu bringen können, die Verbote auszusetzen. Russland hebt Bedeutung der Fortsetzung der Atomgespräche in Wien hervor. Michail Ulyanov, Russlands Botschafter und Vertreter bei internationalen Organisationen in Wien, hat die Bedeutung der Fortsetzung der Gespräche zwischen Iran und der Internationalen Atomenergieagentur IAEA unterstrichen. Als Reaktion auf einen Tweet von Qasem Gharibabadi, dem Botschafter und ständigen Vertreter der Islamischen Republik Iran bei internationalen Organisationen in Wien, twitterte Ulyanov am Samstag: Die Fortsetzung der Kontakte und Gespräche zwischen Iran und der Internationalen Atomenergiebehörde, insbesondere in der aktuellen Phase, in der wir in naher Zukunft mit einer vollständigen Wiederbelebung des Atomabkommens und der Aufhebung der Sanktionen rechnen können, ist von besonderer Bedeutung. Qasem Gharibabadi, Botschafter und ständiger Vertreter der Islamischen Republik Iran bei internationalen Organisationen in Wien, sagte: Massimo Aparo, stellvertretender Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, wird diese Woche nach Iran reisen. Aparo, der einer der zugelassenen Inspektoren für Iran sei, werde Inspektionen an den iranischen Atomanlagen im Rahmen der zwischen Iran und IAEA vereinbarten routinemäßigen Sicherheitsmaßnahmen durchführen, sagte der iranische IAEA-Vertreter weiter. Wir stehen zwar im ständigen Kontakt mit der Agentur, aber in Teheran sind keine Gespräche mit ihm geplant, sagte Gharibabadi. Das Abkommen zwischen Teheran und der Internationalen Atomenergiebehörde endete am 24. Juni. Es wurde im März letzten Jahres erstmals für 3 Monate unterzeichnet und anschließend um einen weiteren Monat verlängert, in der Hoffnung, dass die Sanktionen in diesem Zeitraum aufgehoben werden. Moskau kritisiert den Westen. IS erwirbt Gebiete in Afghanistan. Russlands Außenminister Lavrov sagte, der IS erobere Gebiete in ganz Afghanistan und verurteilte westliche Armeen, weil sie es der Terrorgruppe erlaubt haben, im Land Fuß zu fassen. Wir machen uns darüber Sorgen, weil die IS-Terrorgruppe aktiv Territorium erwirbt, hauptsächlich in Nordafghanistan, direkt an den Grenzen von Ländern, die unsere Verbündeten sind, und dies inmitten des unverantwortlichen Verhaltens einiger Amtsträger in Kabul und inmitten des hastigen Rückzugs der NATO, die nicht in der Lage ist, über die Erreichung zumindest einiger Ziele zu berichten, zitierte die russische staatliche Nachrichtenagentur TASS Lavrov am Freitag. Es ist wichtig, Afghanistan ins Rampenlicht zu rücken, wo die IS-Mitglieder ihre Kräfte aktiv zusammenführen. Und sie tun dies, indem sie einen hoffnungslosen, in die Länge gezogenen Prozess für wahre Friedensverhandlungen ausnutzen, fügte er hinzu. Lavrov sagte, Moskau halte Konsultationen mit regionalen Mitgliedstaaten der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit UVKS ab, um die Sicherheit in Zentralasien angesichts der zunehmenden Terroroperationen des IS zu gewährleisten. Derzeitige UVKS-Mitglieder sind Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland und Tadschikistan. Afghanistan und Serbien haben Beobachterstatus im Eurasischen Militärbündnis. Lavrovs Äußerungen folgten Presseberichten über die Evakuierung der größten von den USA besetzten Militärbasis in Afghanistan, die sich in der antiken Stadt Bagram in der Nähe der Landeshauptstadt Kabul befindet, 20 Jahre nach der Invasion Afghanistans. Der afghanische Bezirksverwalter für Bagram, Darwish Raufi, sagte am Freitag, der Abzug der Amerikaner sei über Nacht ohne Abstimmung mit lokalen Verantwortlichen erfolgt. Folglich, fügte Raufi hinzu, seien nach der Evakuierung am frühen Freitag Dutzende lokale Plünderer durch die ungeschützten Tore gestürmt, bevor die afghanischen Streitkräfte die Kontrolle wieder erlangten. Hamas. Evakuierung des israelischen Siedleraußenpostens zeigt die Macht des Widerstands. Die im Gazastreifen ansässige Hamas-Bewegung hat den Abzug von Siedlern aus einem illegalen Außenposten südlich der Stadt Nablus im Westjordanland begrüßt und erklärt, dass dies die Fähigkeit des palästinensischen Widerstands widerspiegelt, den Willen der Nation durchzusetzen. Hamas-Sprecher Hazem Qassem sagte am Samstag, die Palästinenser hätten eine neue und wichtige Errungenschaft erzielt, indem sie die Siedler zwangen, den Außenposten Eviatar zu verlassen. Die Evakuierung des Außenpostens in Jabal Sabi bestätigt einmal mehr die Fähigkeit des Widerstands, den Willen unseres Volkes durchzusetzen und die Besatzung zum Rückzug zu bewegen, fügte er hinzu und forderte die Palästinenser auf, ihren Kampf bis zum Ende jeder zionistischen Präsenz in der Region fortzusetzen und um die Rückkehr der Siedler zu verhindern. Das reine Blut des palästinensischen Volkes, das in der Region vergossen wird, sei eine Garantie für ihren vollständigen Sieg über Israel, sagte Qassem. Er forderte außerdem ein Wiederaufleben des palästinensischen Widerstands gegen Siedlungsbauaktivitäten im Westjordanland. Am Freitagnachmittag verließen Eviatar-Siedler den Außenposten etwa 2 Monate nach ihrer Ankunft dort. Es befindet sich auf einem Land, das historisch gesehen zu den palästinensischen Dörfern Baita, Kablan und Yatma gehörte. Die Evakuierung erfolgte im Einklang mit einem kürzlich mit dem Regime von Tel Aviv geschlossenen Kompromiss. Gemäß dem Abkommen, das von Premierminister Naftali Bennett und Militärminister Benny Gantz gebilligt wurde, müssen die Siedler den Außenposten verlassen, aber ihre Häuser bleiben an Ort und Stelle, während das Regime den Status des besetzten Landes überprüft. Die Übereinkunft sieht auch vor, dass auf dem Hügelgelände ein Armeeposten errichtet werden soll. In der Nähe des Außenpostens kam es in den letzten Wochen wiederholt zu Zusammenstößen zwischen israelischen Soldaten und palästinensischen Demonstranten. Während der Evakuierung von Eviatar wurden Dutzende palästinensische Demonstranten durch das Einatmen von Rauch und Tränengas verletzt. Der stellvertretende Bürgermeister von Baita, Musa Hamayel, sagte, bei Protesten gegen den Außenposten seien insgesamt 5 Palästinenser getötet und viele weitere verletzt worden. Syrische Kurden sind bereit, mit der Regierung von Damaskus zu sprechen. Die sogenannte Autonome Verwaltung Nord- und Ostsyriens, allgemein bekannt als Rojava, hat erklärt, dass sie für Verhandlungen mit der syrischen Regierung offen ist, die sich in der Endphase der Säuberung der vom Ausland gesponserten Takfiri-Kämpfer befindet. Das Außenministerium von Rojava hat in einer am Samstag veröffentlichten Erklärung positiv auf die Bitte des russischen Außenministers Sergei Lavrov um Verhandlungen mit der Regierung von Damaskus reagiert, berichtete die kurdische Nachrichtenagentur Hawar. Die syrische Krise kann nur durch Dialog und eine syrisch-syrische Verständigung gelöst werden, heißt es in der Erklärung. Der Bericht kam einen Tag, nachdem Lavrov sagte, Moskau sei bereit, den Dialog zwischen Damaskus und den syrischen Kurden zu erleichtern, sofern beide Seiten an einheitlichen Positionen festhalten. Wir sind bereit, Kontakte und Konsultationen zu fördern, aber die Seiten müssen kohärente Positionen vertreten, sagte er am Freitag und warnte, dass die Amerikaner einen erheblichen Teil der syrischen Kurden in Richtung Separatismus drängen. Ich hoffe sehr, dass die Kurden, die an einer Normalisierung der Beziehungen zu Damaskus interessiert sind, die Provokationen verstehen und hier eine große Gefahr sehen, sagte der russische Spitzendiplomat. Während der gesamten Dauer der Krise, insbesondere nachdem unser Militärkontingent auf Ersuchen der legitimen Regierung nach Syrien entsandt wurde, haben wir, selbst durch unsere Kontakte vor Ort, direkte Beziehungen zwischen kurdischen Vertretern und Damaskus gefördert, damit sie Gespräche über das Zusammenleben in ihrem Land beginnen, sagte Lavrov. Jemenitische Streitkräfte und Verbündete töten mehrere Al-Qaida-Kommandeure in Baida. Bei einer Offensive der jemenitischen Armee und Volkskomitees in der zentraljemenitischen Provinz Al-Baida sind mehrere hochrangige Kommandeure der Terrorgruppe der arabischen Halbinsel Al-Qaida, AKAB, getötet worden. Lokale Medien sagten, jemenitische Streitkräfte und ihre Verbündeten hätten am Samstag AKAB-Hochburgen im Bezirk Al-Sawma der Provinz angegriffen und dabei eine Reihe von Al-Qaida-Mitgliedern und ihre Kommandeure getötet. Die Quellen sagten, dass Al-Qaida-Mitglieder und von Saudi-Arabien unterstützte Militante während der Angriffe schwere Verluste erlitten, darunter den Tod des selbsternannten Al-Qaida-Gouverneurs von Baida, Abu Zar al-Tayyabi. Die Kommandeure der Terrorgruppe Al-Qaida hatten sich im Gebiet Hayab versammelt, um Angriffe auf jemenitische Armeetruppen und Volkskomitees zu koordinieren. Ihr Versammlungsort wurde von Artilleriegeschossen angegriffen, sagte eine Quelle. Die Entwicklung erfolgte einen Tag, nachdem Muammar al-Iryani, jemenitischer Informationsminister in der Regierung des ehemaligen jemenitischen Präsidenten Abd Rabbo Mansur Hadi, den Beginn von Militäroperationen gegen jemenitische Armeesoldaten und Kämpfer des Volkskomitees in der Provinz al-Baida angekündigt hatte. Am 16. Juni sagten Stammesquellen in der Provinz Marib, dass die von Saudi-Arabien geführten Koalitionstruppen Al-Qaida-Elemente benutzen, um neue Fronten in der Provinz Al-Baida zu eröffnen. Im vergangenen Jahr sagte auch der Innenminister der jemenitischen Regierung der Nationalen Rettung, Abdulkarim al-Husi, dass die von Saudi-Arabien geführte Koalition Mitglieder der Terrorgruppen IS und Al-Qaida zum Kampf gegen jemenitische Streitkräfte einsetze. Unseren Informationen zufolge haben sich in den besetzten Gebieten, insbesondere in der Provinz Al-Baida, eine große Anzahl von IS- und Al-Qaida-Terroristen den Reihen jemenitischer Aggressoren und ihrer Söldner angeschlossen, sagte er damals dem jemenitischen Fernsehsender Al-Masira. Biden: Ich bin mir nicht sicher, ob Moskau hinter dem jüngsten Cyberangriff steckt. Im Zusammenhang mit dem jüngsten Cyberangriff auf hunderte von amerikanischen Unternehmen hat der US-Präsident die Rolle der Russen bezweifelt. Joe Biden hat am Sonntag die Geheimdienste des Landes angewiesen, den jüngsten weit verbreiteten und komplexen Cyberangriff auf hunderte von amerikanischen Unternehmen dringend zu untersuchen. Anfängliche Spekulationen besagen, dass die russische Regierung nicht daran beteiligt war, aber ich bin mir noch nicht sicher, wurde Biden laut dem Bericht zitiert. Der Präsident der Vereinigten Staaten ordnete zwar die schnellstmögliche Untersuchung der Dimensionen des Cyberangriffs an, drohte jedoch damit, dass auch Washington reagieren werde, falls Moskau hinter diesem Vorfall stecke. Etwa 200 Unternehmen in den USA seien Ziel eines großen Ransomware-Angriffs gewesen, teilte das Cybersicherheitsunternehmen Hunters Labs am Samstag mit. Das Unternehmen teilte weiter mit, der Cyberangriff habe zuerst auf das IT-Unternehmen Cassia in Florida gezielt und sich dann über Netzwerke ausgebreitet, die die Software des Unternehmens verwendeten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 31 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz und Mashhad jeweils 29, Isfahan 31, Shiraz 30 und Bandar Abbas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Soweit die Nachrichten. Wir laden Sie ein zu unserem ersten Musikstück mit dem Titel Azior Drafte, was so viel bedeutet wie Vergessen. Gute Unterhaltung.
و شب به یاد عشقت یار، هم صدای گریه و بارانم، رفتم زیادت اما به عشق تا ابد به یاد تو میمانم. جز اسمت صدا نکردم، فانوس تو را خریدم، دل از هر کسی بریدم، عشق دیگری خورشیدی شدی که هر روز من دور سرت بگردم، زیبایی این جهان را در چشمت خلاصه کردم. جانا با تمام دنیا از عشق تو گفته بودم، افسوس عاشقم نبودی، از یاد تو رفته بودم. عشقت را رها نکردم، دست از پا خطا نکردم، جاز اسمت صدا نکردم. عشقت را رها نکردم، دست از پا خطا نکردم، فانوزه تو را خریدم، دل از هر کسی بریدم، عشق دیگری
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Meine Damen und Herren, es folgt nun unsere Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Wir wünschen Ihnen weiterhin gute Unterhaltung. Bismillahirrahmanirrahim. Wir sind im Juli angekommen, liebe Hörerfreunde. Die erste Jahreshälfte ist Geschichte und für jeden von uns steht etwas anderes auf den Seiten dieser Geschichte geschrieben. Und auch in der Hörerpost steht in jeder eingegangenen Mail etwas anderes. Das ist das Leben, wie es leibt und lebt. Und für die Hörerpostsendung ist es ja auch belebend, wenn wir die verschiedensten Themen aus dem Hörerkreis in der Sendung zusammenstellen können, wenn sie auch nicht konform sind. Muss ja auch nicht sein, oder? Wichtig ist, dass wir voneinander hören können. Und dazu tragen viele von Ihnen, liebe Hörerfreunde, jede Woche erneut bei. Und dafür bedanken wir uns auch bei Ihnen. Heute möchten wir mit der Mail unseres Remscheider Stammhörers Heinz-Günther Hessenbruch beginnen. Guten Tag, werte Damen und Herren von IRIB. Hier schon wieder die Berichte für einen weiteren Monat. Die Jahresmitte ist schon überschritten. Danke für Ihre Antwortung zur Bestattung von Corona-Toten im Iran. Wir haben hier in Remscheid einen muslimischen Friedhof, der an den städtischen Friedhof angrenzt. Ja, und es gibt natürlich auch Corona-Tote. Die Begräbnisse sind dort auch so, wie es die Vorschriften des Seuchengesetzes fordern, also auch ohne Bestattung. Vielen Dank, Herr Hessenbruch, für diese interessante Information. Wir hatten ja in der Hörerpost vom 13. Juni darauf hingewiesen, dass die Feuerbestattung im Islam verboten ist. In seiner Mail schrieb Herr Hessenbruch außerdem zum Fernempfang: Der Kurzwellenempfang ist nahezu auf allen Frequenzen der Direktsendungen schlecht und schlechter, trotz guter Empfänger und optimalen Antennen und Ausrichtung. Die Relaisstationen haben einen besseren Empfang zu verzeichnen. Der Internetempfang ist natürlich optimal und eine gute Sache, wenn man so wie ich nur Programmhörer ist. Aber ich pflege auch noch mein Kurzwellenhobby und lausche gerne den fremden Stationen. Amateurfunk und CB-Funk praktiziere ich nicht mehr, habe auch alle Anlagen und Antennen abgebaut und gut im Keller eingelagert. Ich freue mich auf weitere Sendungen von und mit Ihnen. Alles Gute und Gottes reichen Segen, Heinz Günther Hessenbruch. So viele Jahre bzw. einige Jahrzehnte nun schon hört Herr Hessenbruch täglich unsere Sendungen. Als wir noch 2 Ausstrahlungen pro Tag hatten, hat er uns täglich auch 2-mal gehört. In dieser Disziplin wird er wohl der einzige unter den uns bekannten Hörerfreunden sein. Damit einen herzlichen Gruß an Sie, lieber Herr Hessenbruch, und alles, alles Gute für Ihre weitere Hörerschaft. Am 18. Juni war bei uns in Iran die Präsidentschaftswahl und wir haben bisher noch nicht die Mail von Stefan Lipsius aus Kassel dazu vorgelesen. Das soll nun aber heute gemacht werden. Sehr geehrte Redaktion, liebe Freunde, mit großem Interesse habe ich Ihre aufschlussreiche Berichterstattung über den Verlauf und die ersten Ergebnisse der 13. Präsidentschaftswahl im Iran verfolgt. Der Wahlsieg von Seyed Ebrahim Raisi war ja allgemein erwartet worden, wobei sich die Medien in Deutschland leider tendenziell eher kritisch über den Wahlsieger und 9 Präsidenten geäußert haben, wobei das Engagement von Seyed Ebrahim Raisi gegen soziale Ungleichheit und sein politischer Einsatz für die Armutsbekämpfung im Westen bislang kaum wahrgenommen wurden, was sehr schade ist. Generell neigen die Staaten der EU oft dazu, das Weltgeschehen durch eine typisch westliche Brille wahrzunehmen und zu analysieren, was naturgemäß auch erst einmal verständlich ist, allerdings den Realitäten in ihrer Vielschichtigkeit in vielen Teilen der Welt oft so nicht gerecht wird. Herr Lipsius hat diese Tatsache gut umschrieben, wofür wir ihm danken. Der Westen meint im Allgemeinen, dass er die Wahrheit gepachtet hat und alleinige Weisheit für die Beurteilung der Welt besitzt. Wir wollen mit unseren Sendungen dagegen halten, wenn wir auch vergleichsweise nicht viele Menschen damit erreichen. Aber immerhin sind es doch einige und besondere Menschen, die unsere Programme hören. In der Mail von Herrn Lipsius geht es mit folgenden Sätzen weiter. Ihrer vorletzten Hörerpostsendung konnte ich schließlich entnehmen, dass meine Grußkarte zum neuen Jahr, die ich Anfang Dezember 2020 auf dem klassischen Postweg nach Teheran abschickte, inzwischen bei Ihnen eingetroffen ist. Über die lange Postlaufzeit wundere ich mich auch, vermutlich ist diese aber vor allem der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen im internationalen Flugverkehr zwischen unseren beiden Ländern geschuldet. Aber dafür umso beachtlicher, dass die Post selbst nach einer so langen Zeit dennoch bei Ihnen angekommen ist. Für heute verbleibe ich mit allen guten Wünschen sowie mit herzlichen Grüßen. Stefan Lipsius. Herr Lipsius hat recht. Es ist wirklich erstaunlich, dass die Post doch noch angekommen ist. Gerne wüssten wir, warum es so lange gedauert hat, werden es aber wohl nie erfahren. Wenn wir auch anfangs sagten, dass es kaum konforme Themen in unserer Hörerpost gibt, so müssen wir aber doch eingestehen, dass immer noch das Thema Corona in allen Zuschriften vorkommt, wie auch in der nächsten Mail von Volker Wilschrey vom 22. Juni. Liebe Freunde von IRIB, hoffe, es geht Ihnen allen gut, vor allem gesundheitlich. Der Empfang auf der 7300 kHz ist hier im Raum Dillingen auch in den letzten Wochen nicht viel besser geworden, so dass ich auf Ihre Homepage Pass Today ausweichen muss. Nur so kann ich sicherstellen, dass ich die Sendungen nicht verpasse. 5 Empfangsberichte sind wieder fertig geworden, die ich Ihnen heute senden möchte. Beim Impfen gibt es auch privat ein paar Fortschritte. Nadine hat ihre 2. Impfung bekommen und Marise am 31. Mai ihre 1. Impfung. Die 2. erfolgt dann am 12. Juni. Corona hatte wirklich viele negative Auswirkungen. Ich kann nicht verstehen, warum sich so viele Leute beklagen, dass sie nicht in Urlaub fahren können. Ich bin auch sehr gerne auf Reisen, wie Sie wissen, aber wenn man mal verzichten muss, so ist das auch okay. Schlimmer ist es, dass wir liebe Menschen nicht besuchen durften, die unsere Hilfe so sehr benötigen. So bei der 90-jährigen Schwiegermutter von der Marise, die auf den Fernsehschellen ganz alleine lebt und dringend der Hilfe ihrer Tochter bedarf. Und bei meiner Mutter, die wohnt zwar nur wenige hundert Meter von mir entfernt in einem Seniorenheim, aber der Besuch war lange nicht möglich und vom 24. Dezember bis Ende Januar war das Heim unter Quarantäne und sie durfte nicht einmal ihr Zimmer verlassen. Nun ist sie gefallen und man hat eine Hirnblutung festgestellt zwischen Schädeldecke und Hirn. Sie kam am 13. Mai in ein Krankenhaus in Saint-Louis und von dort aus direkt in die Neurochirurgie der Universitätsklinik Homburg, wo sie noch am gleichen Tag operiert wurde. Die OP war erfolgreich, aber sehr riskant, denn meine Mutter ist fast 98 Jahre alt. Sie war 3 Wochen dort und dann ein paar Tage wieder im Krankenhaus in Saint-Louis, bis sie wieder ins Seniorenheim kam am 1. Juni. In der ganzen Zeit durfte ich sie nicht besuchen. Eine Kommunikation war auch nicht möglich. Da sie ohne Hörgerät und Brille war, konnte sie nicht kommunizieren und hat nicht gewusst, was mit ihr passiert. Hat sich auch niemand die Mühe gemacht, es ihr mitzuteilen. Nun kann ich sie besuchen, aber sie ist noch sehr müde und meist am Schlafen. Aber sie bekommt alles mit, wenn sie wach ist und reagiert entsprechend. Eine schwere Zeit für uns alle, aber sie ist sehr tapfer. Herzlichen Dank, lieber Herr Wilschrey, für die persönlichen Schilderungen, die einen Einblick geben in die menschlichen Dimensionen der Corona-Pandemie. Hoffentlich können Sie bald die Erlebnisse Ihrer Mutter gemeinsam mit ihr aufarbeiten, damit sie im Nachhinein das Ganze besser verstehen kann in ihrem erstaunlichen Alter. Alles Gute auch für Ihre Frau und deren Mutter. Sicherlich kann Ihre Frau, wenn sie die 2. Impfung bekommen hat, dann mal wieder auf die Seychellen fliegen, dorthin, wo andere Urlaub machen. Unser Dillinger Stammhörer hat auch zur Präsidentschaftswahl in Iran kurz Stellung genommen. Ich hoffe, dass der Regierungswechsel im Iran dem Lande nützlich ist und man endlich die Probleme und Schwierigkeiten beseitigen kann, unter denen Iran derzeit leiden muss. Im August beginnt der neu gewählte iranische Präsident Ebrahim Raisi seine Präsidentschaft und wir alle hoffen darauf, dass er seine Wahlziele umsetzen kann. Vielen Dank, Herr Wilschrey, auch für die neuen Empfangsberichte. Nun kommt UM Bernd Seiser an die Reihe. Er hat uns wieder einen Empfangsbericht weitergeleitet. Liebes Pass-Today-Team, am Bay wieder ein Empfangsbericht von RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglied Christoph Paustian. Gerne möchte ich in einer der nächsten Ausgaben von Wir und unsere Hörer Christoph Paustian, Martina Pohl, Helmut Scharfheitle sowie auch Michael Lindner und Manfred Kruse freundlich grüßen. Es freut mich, dass ich den Kontakt zwischen Michael und Manfred vermitteln konnte und sich nun ein weiterer netter Kontakt unter Kurzwellenhörern ergeben hat. Herzliche Grüße, Bernd Seiser. Vielen Dank, Herr Seiser. Auch wir freuen uns, wenn solche Kontakte unter unseren Hörerfreunden entstehen. Nun ist es aber wieder Zeit für unseren heutigen Musiktitel. Der lautet Inkiest. Wer ist er?
امروز مستیم ای پدر توبه شکستیم ای پدر از قحط رستیم ای پدر امسال ارزانیستیم مست و پریشان تو هم موقوف فرمان تو هم اسحاق قربان تو هم این عید قربانیستیم کیست کیست جان من این کیست کیست جان من کیست کیست جان من این کیست کیست جان من من کیسه ها می دوختم در حرص زر می سوختم ترک گدارویی کنم چون گنج دیدم در کمین بسم الله ای روح البقا بسم الله ای شیرین لقا بسم الله ای شمس و زها بسم الله ای عین الیقین کیست کیست جان من این کیست کیست جان من کیست کیست جان من این کیست کیست جان من کیست کیست جان من این کیست کیست جان من هفت آسمان را بردارم و از هفت دریا بگذرم چون دل برانه بنگری در جان سرگردان من بی پا و سر کردی مرا بی خواب و خور کردی مرا سرمست و خندان اندر ای یوسف کنعان من کیست کیست جان من این کیست کیست جان من کیست کیست جان من این کیست کیست جان من از لطف تو چون جان شدم و از خیشتن پنهان شدم ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من یک لحظه داغم میکشی یک دم به باغم میکشی پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من کیست کیست جان من این کیست کیست جان من کیست کیست جان من این کیست کیست جان من جان من این کیست کیست جان من
Neulich hatte Bernd Seiser ja schon einmal angeregt, ob unsere Hörerfreundin Martina Pohl nicht einmal einen Bericht von ihrem Besuch auf der Landesgartenschau in ihrer Stadt Überlingen schreiben wolle. Frau Pohl hat das nun netterweise auch gemacht. Wir danken ihr auch für die weiteren Empfangsberichte. OM Bernd Seiser hatte auch gefragt, ob es nicht vergleichbare Veranstaltungen in Iran gäbe. Dazu ist zu sagen, dass wir in Iran auch hin und wieder einmal Blumenausstellungen und Pflanzenmessen haben, jedoch nicht in einem so großen Rahmen wie in Deutschland bei den Landes- und Bundesgartenschauen. Am 26. Juni schrieb nun Frau Pohl diesen Bericht, mit dem wir die heutige Sendung ausklingen lassen. Liebes Team in Teheran, weil bei einem Besuch der Landesgartenschau in Überlingen keine Tests mehr erforderlich sind, haben wir uns nun auf den Weg gemacht, diese zu erkunden. Die Landesgartenschau war ursprünglich für das Jahr 2020 geplant, ist aber Corona-bedingt auf 2021 verschieben worden. Als wir zu Fuß den zentralen Omnibusbahnhof erreichen, sehen wir schon, dass die Parkplätze dort gut ausgelastet sind. Jetzt sind es nur noch ein paar Minuten, bis wir die Rosennobelgärten erreichen. Dieser Bereich gehört zur Gartenschau und ist erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich. Durch die Stadtmauer ist dieses Gelände sonst nicht zu sehen. Hier wurde ein Ausstellungsbereich geschaffen, welcher verschiedene Gemüsepflanzen und Obst beim Wachstum zeigt. Es gibt auch einen Badewannenbiogarten und Hopfenanbau sowie eine historische Zugmaschine zu bestaunen. Ein Hingucker ist der Iris-Farbkreis mit einer Fülle von Farbtönen. Nun verlassen wir für ein paar Meter die Landesgartenschau, um dafür auf das nächste Gelände zu gelangen. Es erwarten uns die Menzinger Gärten. Von hier oben hat man einen tollen Blick auf den See und die Altstadt. Am Himmel sieht man den Zeppelin langsam dahingleiten. Mein Blick richtet sich aber nun wieder Richtung Boden, um mir die Hochbeete, den Kräutergarten, die kleinen Nussgärten und die zahllosen bunten Blumensorten anzusehen. In einem Beet ist ein Totenkopf angebracht. Auf dem Schild steht, hier wachsen die schärfsten Chilis der Welt. Ein paar Meter weiter finden geführte Rap-Wanderungen statt. Etwas weiter davon können sich Kinder, aber auch Erwachsene, auf Entdeckungsreise im Kompostareal begeben. Eine Liegelandschaft lädt zum Verweilen ein. Dafür haben wir heute keine Zeit und verlassen stattdessen erneut die Landesgartenschau Richtung Landungsplatz. Unser Weg führt uns an der Seepromenade entlang, wo wir eine Abzweigung zur Kapuzinerkirche, eine ehemalige Klosterkirche, unternehmen. In dieser wird es alle 14 Tage eine wechselnde, von Floristen arrangierte, einzigartige Blumenschau geben. Hier kommen Blumenfreunde voll auf ihre Kosten. Wir setzen unseren Weg fort, um zu den Villengärten zu gelangen. Dabei müssen wir wieder die nächste Eingangskontrolle passieren. Hier gibt es 13 Schaugärten zu bestaunen, die individuell gestaltet sind. Solitärgehölze, einen Baumschul-Lehrpfad, eine Bühne für Veranstaltungen sowie einen Open-Air-Bibliothek mit mehr als 1000 Werken der Bodensee-Literaturgeschichte und noch vieles mehr. Unter dem Motto »Mein letzter Garten« betrachten wir die Schaugräber, welche von Steinmetz betrieben und Friedhofsgärtnern gestaltet sind. Dieser letzten Ruhestätte wird wohl keiner von uns entkommen, und so eilen wir schleunigst ins Pflanzenhaus. Dort sind wir bei dem schönen Wetter fast die Einzigen. Eine innerliche Abkühlung wäre jetzt nicht schlecht. Draußen gibt es genügend Sitzgelegenheiten unter Schatten, spendenden bunten Schirmen. Wir genießen ein Eis und dazu die üppige Vegetation um uns herum. Auf dem See tummeln sich allerlei Boote und Segler. Von den Villengärten führt ein Steg fast 30 Meter in den See hinein. Dieser ist begehbar. Hier befinden sich die schwimmenden Gärten. 6 dieser Gärten sind an den Steg angedockt, andere schwimmen frei auf der Wasseroberfläche. Wir verlassen zum 4. Mal die Gartenschau und kommen vorbei am Strandbad West. Hier liegt linker Hand das Kirchenschiff. Nun geht es weiter geradeaus zum Uferpark. Dort angekommen, zeigen wir für heute zum letzten Mal unseren Einlassstempel. Auf diesem Areal, dem früheren Campingplatz, gibt es für die Kleinen tolle Spielgeräte. Im Landkreispavillon finden abwechselnde Themenwochen statt. Weitere Pavillons laden zur Entdeckungstour ein. Vom Weiten erblickt man die große Bühne, wo noch bis Oktober Events stattfinden. Hier sollen auch noch Heinz Rudolf Kunze und Jan-Josef Liefers mit Band auftreten. Auf jeden Fall sollte man sich den Abstecher zum größten 360-Grad-Bodensee-Panorama aller Zeiten nicht entgehen lassen. In der riesigen Rotunde hat man einen unvergleichlichen Rundblick, wie von einem Flugzeug aus großer Höhe. Mir gefällt aber auch der Insektengarten, wo es nur so brummt und summt. Beim Stand der Imker erwerben wir einen regionalen Blütenhonig und verlassen nach ein paar Metern den Ausgang bei der Silvesterkapelle und treten unseren Heimweg an. Das wird garantiert nicht unser letzter Besuch auf der Landesgartenschau sein. Vielleicht fahren wir noch nach Lindau, wo zurzeit die bayerische Variante stattfindet. Herzliche Grüße von eurer Hörerfreundin Martina. Von uns nochmals besten Dank, liebe Frau Pohl, dass Sie uns etwas geschildert haben von Ihrem eindrucksvollen Rundgang auf der Landesgartenschau. So bekommen unsere Hörerfreunde wenigstens einen Eindruck, denn für die meisten wird eine Anfahrt dorthin wohl viel zu weit sein. Lohnen würde es sich aber sicherlich und man könnte bestimmt an mehreren Tagen dort einen für alle Sinne genussvollen Urlaub verbringen. Es wäre bestimmt eine Überlegung wert, finden Sie nicht auch, liebe Hörerfreunde? Nun wünschen wir alles Gute bis zum nächsten Sonntag und Chodo Hafez, Gott schütze Sie. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Wir laden Sie ein zu unserem zweiten Musikstück Khamush Bosh, was so viel bedeutet wie Sei still, vorgetragen von Humayun Shajarian.
زهی باد که بهش گفت زبالا زهی قدر و زهی بد تبارک و تعالا زهی فر زهی نور زهی شر زهی شور زهی گوهر منصور زهی پشت و تولا زهی ملک زهی مال زهی قال زهی حال زهی پر و زهی بال بر افلاک تجلا چه زنون چه مجنون چه لیلی یا چه لیلا چه سلطان و چه خاقان چه والی یا چه والا چو بی واسطه جفا گر اجزای زمین
حال ببینی بگو جل جلال جل جلال
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.